Der Predigtext zu dem heutigen Sonntag steht in Lukas 5. Und wir sind nicht nur innerlich auf dieses Wort eingestellt, sondern stellen uns auch äußerlich auf dieses Wort ein, denn es spielt ja am See Genezareth. Und da gab es und gibt es auch zu diesen Jahreszeiten solche Temperaturen wie heute hier. Denn der See Genezareth liegt über 200 Meter unter dem Meeresspiegel und das ist immer wärmer als normal. Am Toten Meer ja noch wärmer. Also, wir befinden uns äußerlich mal versetzt in diese Region und lesen, was sich dort begeben hatte. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu Jesus, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Jesus Christus kam in diese Welt vom Vater gesandt, um alles neu zu machen. Jesus macht alles neu. Er macht unser Leben neu, er gibt unserem Leben Sinn und Ziel. Und er vollendet in Ewigkeit. Diese Botschaft musste gesagt werden. Nicht nur, dass Jesus in diese Welt kam, sondern auch mitteilen sollte und wollte, wozu er kam. Weil er an dich, an mich gedacht hat. Ich mache alles neu. Du sollst dich nicht mehr fürchten. Du sollst ein neues Leben empfangen. Denn wir lesen auch in der Schrift, Gott hat in mancherlei Weise zu den Menschen geredet, so steht es im Hebräerbrief. Zuletzt redete er aber durch seinen Sohn zu uns, um die freimachende, frohmachende Botschaft zu geben. Du sollst erneuert werden in allen Bereichen deines Lebens. Und wenn Jesus sagt, ich mache alles neu, dann meint er das auch so. Und dann tut er das auch. Dann will er das auch bei dir und bei mir durchführen. Er redet nicht nur so wie wir etwas in den Raum, aber nachher müssen wir uns entschuldigen, dass wir es nicht getan haben. Sondern was Jesus, der Sohn Gottes, sagt, das vollführt er auch bei denen, die ihm vertrauen. Allerdings, diejenigen, die seine Worte hören, müssen sich erstmal seinen Worten anschließen. Und ihm glauben, dass es wahr ist. Wovon redete Jesus? Es kam ja eine große Menge zusammen. Es war eine suchende Menge nach dem Sinn des Lebens. Überall auf der Welt findet das statt. Der Mensch irrt umher. Er weiß nicht, warum er über diese Erde geht. Wir hatten so manche Gespräche gestern am Infotisch auch darüber. Warum bin ich überhaupt hier? Wo soll denn das hinführen? Welcher Richtung soll ich mich denn anschließen? Diese vielen Religionen, wie wird das mit Deutschland und so weiter und so fort? Und dann sprachen wir einfach darüber, wir sind nur hier, um das Liebesangebot Gottes anzunehmen. Wir sind eingeladen, dass alles neu wird, dass alles verändert wird, dass wir nicht mehr dahin vegetieren, sondern dass wir leben. Leben in Zeit und in Ewigkeit. Jesus Christus bat ja den Simon, weil so viele Menschen da waren, etwas vom Lande zu fahren und vom Wasser aus den Menschen dann die frohe Botschaft zu sagen. Worüber redete er? Er redete vom himmlischen Vater. Was steht in der Schrift vom himmlischen Vater? Er redete von Gott, er ist Liebe. Gott ist Liebe. Habt ihr das schon mal gewusst? Die meisten Menschen laufen ja mit Angst durch die Zeit. Vor einem strafenden Gott. Sie fürchten sich. Kann man überhaupt zu Gott kommen? Gott ist Liebe. Das wollte Jesus den Menschen mal deutlich machen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ihr dürft zu ihm kommen. Ihr dürft Erneuerung eures Lebens erfahren. Gott ist Liebe. Auch ist er heilig. Das bedeutet ja, bei ihm gibt es keine Fehler. Was er macht, das ist richtig. Er ist gerecht. Er weiß ganz genau zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge, was Menschen ja nicht immer können. Sie leiden unter anderen Menschen und wissen gar nicht, wie hat er das nun gemeint? Oder ist das nicht Unrecht, was der da getan hat? Gott weiß das ganz genau. Haltet euch zu dem himmlischen Vater. Er ist gerecht. Er teilt alles ganz genau ein. Er ist aber auch gnädig, so sprach Jesus. Er ist gnädig. Selbst wenn jemand gemerkt haben sollte, dass er unpassend ist vor Gott, kann er passend gemacht werden. Gottes Gnade wischt alles aus, was zwischen ihm und dem Menschen stand und steht. Ein Wunder. Ja, da hörten die Leute natürlich gespannt zu. Aber sie hörten auch durch den Sohn Gottes, dass eine Entscheidung getroffen werden muss. Denn es gibt am Ende der Tage auch eine Unterscheidung zwischen denen, die Gott vertraut haben und denen, die nicht auf sein Liebesangebot eingegangen sind. Das nennt die Schrift Gericht. Als der Apostel Paulus, und vielleicht erinnern sich manche jetzt in Griechenland daran, in Griechenland war, und dann ging er durch die Stadt, durch die Athener Stadt und sah, dass Menschen da sind, die Gott suchen. So ein Gespräch hatte ich gestern auch auf dem Markt. Suchen denn nicht alle Gott in den Religionen? Ja, sie suchen Gott. Aber sie finden Gott nur über einen bestimmten Weg in Jesus Christus. Und da sagt Paulus zu den Athenern, ich sehe schon, dass ihr alle auf der Gottsuche seid. Ihr habt für jeden Gott da einen Altar und ihr habt sogar noch einen gebaut, da steht dem unbekannten Gott drauf. Und den will ich euch jetzt verkündigen. Den unbekannten Gott. Dann kommt ihr nämlich zu dem Richtigen. Zu dem Richtigen. Und zwar, ihr sollt jetzt in der Entscheidung leben für den Richtigen. Weil am Ende der Zeit auch ein Gericht gehalten wird über die, die diesen richtigen Gott nicht annehmen wollten und die ihn angenommen haben. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt könnt ihr euch entscheiden. Das Erstaunliche ist doch, dass Jesus Christus ein ganz bestimmtes Schiff für seine Wasserpredigt zum Land aussuchte. Und zwar das Schiff von Simon, später genannt Petrus. Er hätte ja ein anderes Schiff nehmen können. Es waren ja noch andere da. Aber er nahm genau dieses, wo dieser Simon drin saß, weil er das Herz des Simon kannte. Und er wusste ganz genau, welche Wirbel da im Herzen sich aufmachen und den Mann so verunsichern. Jeden Tag diese Plage, Fischzucht, und dann sind nicht genug im Netz drin. Und dann soll ich die Familie ernähren. Wie komme ich denn überhaupt durch? Und wo ist denn Gott? Warum kümmert er sich nicht um uns? Und so weiter und so fort. All das bewegte auch diesen Simon Petrus, von dem wir später dann auch in der Bibel lesen, er brauste immer sehr schnell auf. Er war immer vorne dran, er wusste alles Bescheid. Das war so seine Natur. So wie er einst Gott loben konnte, konnte er ihn aber auch in Frage stellen. Ja, mit dem Simon müssen wir mal reden. Und so kehrt eigentlich Gott auch in dein und in mein Leben ganz besonders ein. Er will mit dir reden. Komm, mach das Schiff auf, lass mich rein. Ich will mit dir reden. Ich will jetzt nicht mit den anderen reden, sondern mit dir. Simon, lass mich in dein Boot. Und Jesus stieg ein. Und Simon war gefangen. Er musste jetzt alles mit anhören, was Jesus sagt. Er konnte ja nicht einfach ins Wasser springen und dann fliehen. Er musste es anhören. Und liebe Geschwister und Freunde, manchmal müssen wir den Mut haben, Gott anzuhören. Wann hast du letzte Mal Gott für dich persönlich angehört? Ich höre manchmal auch Gott an, aber meistens dann für die anderen. Aber wann hast du für dich persönlich mal Gott angehört? Wir schauen immer in die Weltgeschichte hinein, was da sich so alles abspielt. Gott hat gesagt und gemacht und getan. Aber was hat er bei mir getan? Was hat er bei mir gemacht? Was hat er zu mir gesagt? Bin ich auch angesprochen? Das ist ja viel wichtiger, als dass ich die Weltgeschichte kenne. Viel wichtiger, was Gott mir sagt, damit mein Leben verändert wird. Simon, ich komme in dein Boot und jetzt hörst du zu. Und Jesus predigte, eine lange Predigt. Und als diese Predigt zu Ende war, und Simon war ja schon ziemlich getroffen davon, was er dort hörte, sagte Jesus gleichsam zu ihm, so, jetzt machen wir ein Experiment. Simon, jetzt löst du dich bitte mal von der allgemeinen Meinung. Du fährst jetzt raus auf den See Genezareth, da wo es am tiefsten ist. Unabhängig von dem, was andere sagen. Liebe Geschwister und Freunde, manchmal müssen wir so entscheiden für uns persönlich. Wir halten uns ja gerne manchmal an den Meinungen der anderen auf, was die sagen, wie die sich verhalten. Hatte ich gestern auch einige Gespräche, wie Christen sich verhalten. Muss ich immer sagen, ja, sie dürfen niemals die Bibel mit den Menschen verwechseln. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Menschen, ja, die sagen viel und sie tun auch viel Gutes, aber auch viel Schlechtes, kam da zur Sprache. Jetzt löse dich mal von dem. Jetzt geh mal auf das Wort Gottes allein für dich ein. Fahre hinaus auf das Meer und wirf das Netz aus, da an der Stelle, wo es am tiefsten ist. Natürlich, Petrus, er war ja einer, der Ahnung hatte vom Fischfang. Und er hatte gleich seine Argumente. Und wir haben auch unsere Argumente. Herr, wie soll das zugehen? Ich bin in dieser Situation, da kann man doch nicht rauskommen. Wir haben doch die ganze Nacht gefischt. Und wir haben nichts gefangen. Und jetzt soll ich mitten am Tage, bei der Hitze, auf den See Genezareth in die Mitte fahren und Fische fangen? Allerdings dem Simon stand noch die Predigt Jesu vor dem Herzen. Er hat ja viel Gutes gehört. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, hören wir viel Gutes für unser Leben. Und dann müssen die Argumente, die wir menschlicher Art dagegen zu setzen haben, weichen. Alle Zweifel müssen wir beiseite schieben und sagen, Gott hat Recht. Wenn er in mein Leben hineinspricht, Gott hat Recht. Denn Petrus, Simon zunächst genannt, hatte auch solche Worte gehört, wie Menschen handeln. Und man redet ja selber meistens nicht darüber, wie schlecht man gehandelt hat. Aber man kriegt es innerlich mit. So wie der Apostel Paulus später schrieb, das, was wir Menschen im Fleisch so tun, das trennt uns von Gott. Da ist zum Beispiel Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Götzendienst. Für manche ist das Auto ein Götze oder vielleicht der Fernseher oder das Geld oder irgendein Mensch ein Götze. Da gibt es Hader, Neid und Zorn und Zank und Zwietracht. Das trennt doch alles von Gott. Das geht hin bis zu Morden. Und wenn man Frust hat, was macht der natürliche Mensch? Fressen und saufen, um den Frust zuzudecken. Ah ja, das ist alles so. Und Simon hat sicher überlegt, was mache ich? Jesus hat recht, genauso handle ich auch, wenn mir alles über den Kopf wächst. Aber er besinnt sich und sagt, ich habe so viel Gutes gehört aus deinem Wort. Auf dein Wort will ich jetzt das tun, was ich eigentlich nicht tun würde. Ich fahre jetzt raus auf den See Genezareth. Du hast gesagt, ich soll es tun. Ich mache es. Ich mache es einfach. Und er nahm seine Gefährten alle mit den anderen Booten, und fuhr unvernünftigerweise auf den See. Am Tag, in der Hitze, da wo normalerweise keine Fische zu fangen sind. Auf dein Wort hin will ich es tun. Und liebe Geschwister und Freunde, hier liegt die Lösung. Hier liegt die Lösung. Wenn wir auf Gottes Wort hin ganz persönlich handeln und sagen, das ist für mich, nicht für den anderen, für mich und ich will darauf handeln, werde ich erleben, Gott steht zu seinem Wort. Und da passierte das große Wunder und Jesus wusste ja, was passiert. Man muss ja diesen Dickkopf, den Petrus, erstmal überführen, damit er mitkriegt, wer hier mit ihm geredet hat. Und sie machten einen riesigen Fischzug, dass sie den gar nicht allein bewältigen konnten. Sie riefen ihre Gefährten, kommt her, helft uns ziehen. Und da sind so viele im Netze, die Netze fangen an zu reißen. Und als das Simon Petrus mitkriegte, da hat er sich bekannt als ein Mensch, der keine Ahnung hat, wer Gott ist. Und hat gesagt, ich bin ein Sünder. Wir haben gar keine Gemeinschaft. Geh aus meinem Boot raus. Mit mir kannst du nicht reden. Kannst du nicht reden. Ich bin ein Sünder. Jetzt habe ich erkannt, Gott ist Gott. Und wenn Gott was sagt, dann stimmt es auch. Und ich habe immer bockbeinig mich dagegen gewehrt. Das kann nicht stimmen. So wie es geschrieben steht, wir müssen die Bibel mal umschreiben, würden viele heute sagen, was ja auch geschieht. Kann nicht stimmen. Petrus hat erkannt, es stimmt. Ich bin falsch. Christus ist richtig, nicht umgekehrt. Geh weg von mir, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, geh raus. Aber Jesus hatte dieses Experiment mit ihm, mit Petrus, nicht deswegen gemacht, damit er den Simon los wird. So wie es Menschen mit Menschen oftmals machen, sie halten den Nächsten etwas vor, damit sie ihn möglichst weit weg katapultieren. Und wenn es geht, gar nicht mehr wiedersehen. Das macht Gott nicht. Wenn er uns etwas vorhält, wenn er uns überführt, dann mit der Absicht, dass wir zu ihm gezogen werden. Mit der Absicht, dass wir seine Liebe annehmen. Denn Jesus wusste ja, dass er ans Kreuz gehen würde nach Jerusalem. Und da würde er diese Tat vollbringen, die alles neu macht. Alle Sünden, alle Schuld wird getilgt. Der Tod wird überwunden werden. Siehe, ich mache alles neu. Das wusste er. Deswegen konnte er doch den Simon nicht jetzt allein lassen und wegschicken und sagen, wichtig ist, Simon, dass du erkannt hast, dass du mich brauchst. Und auch wir, liebe Geschwister, müssen immer wieder neu diese Erkenntnis zulassen. Wir brauchen Gott. Wir brauchen nicht den Menschen. Manche sagen mir ja auch dort am Infotisch, dass sie ja ganz allein sind und da kümmert sich ein anderer nicht um sie, sage ich, ja, das ist vielleicht traurig. Aber das Traurigste ist, wenn sie sich nicht von Gott umsorgen lassen. Das ist das Traurigste. Menschen, auf Menschen können wir verzichten, wenn es darauf ankommt. Aber auf Gott können wir nicht verzichten. Er muss uns umsorgen. Er muss alles neu machen. Dann sind wir froh und glücklich. Jesus verlässt den Sünder nicht. Er verlässt den nicht, der erkannt hat, wo er steht und dass er eigentlich nicht zu Gott passt, aber traurig ist, dass er nicht zu Gott passt. Dem reicht Gott in Jesus die Hand und sagt, ich bin für dich da, ich mache bei dir alles neu, alles neu. Ich will aber und ich muss in allen deinen Lebensbezügen immer dazwischen stehen, in deinem Alltag, zwischen deiner Arbeit und dir, zwischen deinem Mann und dir, zwischen deiner Frau und dir, zwischen deinen Kindern und dir muss ich stehen können, zwischen deinen Eltern und dir. Ich muss immer die Mitte sein. Dann wird alles neu und gut. Willst du das? So stand auch die Frage im Raum. Ich habe gerade jetzt noch einen Hinweis bekommen. Wir kriegen immer am Samstag vom Gideon-Bund so eine kleine Zeugnisnachricht. Da ist eine Veröffentlichung gewesen von einem Mann, der mit 22 Jahren wegen einer Schlägerei im Gefängnis war. Er hat den anderen, den er geschlagen hat, schwer verletzt. In dem Gefängnis waren fast unhaltbare Zustände, 60 Personen in einer Zelle. So, dass sie in Schichten schlafen mussten, die konnten sich nicht alle dorthin legen zugleich, immer 8 Stunden ein Teil. Und sie konnten auch nur im 2-Stunden-Takt sitzen. Dann die eine Gruppe durfte sich mal 2 Stunden hinsetzen, dann kam die andere Gruppe an, weil nicht zu viel Platz war. Das war schrecklich, sagte er. Aber in dieser selben Zelle war ein Mann, der irgendwie anders war. Eines Tages hat er ihn gefragt, warum bist du hier? Er erzählte, dass er wegen einer Tat, die schon einige Jahre zurück lag, verurteilt worden war. Dieser Mann war ein Tatar und ehemaliger Muslim. So fragte ich ihn, warum bist du so anders? Er sagte nur ein Wort. Lies das Johannesevangelium. Sie hatten ja von den Gideons ein Neues Testament bekommen. Lies das Johannesevangelium. Und dann berichtet dieser, der ihn gefragt hat, dass er damals noch ein starker Raucher war, und er fragte immer wieder den Tataren, wie kann ich aufhören zu rauchen? Der sagte wieder, lies das Johannesevangelium. So begann also dieser Mann, in der Gideon-Bibel zu lesen und das Johannesevangelium. Er suchte die Seite und die Anleitung, wie man vom Rauchen loskommt. Aber er fand diese Seite nicht. Aber beim Lesen wurde ihm klar, dass man Jesus sein Leben anvertrauen muss. Und das tat er, so schrieb er dann. Von Stunde an war er frei von seiner Sucht. Heute ist er verheiratet, 4-facher Vater und ein bekennender Christ. Und nachdem er freigekommen war aus dem Gefängnis, hat er eine wunderbare Arbeit gefunden und hat dem, den er Leid angefügt hat, Schmerzensgeld gezahlt. Lies das Johannesevangelium. Lass dich beschenken mit den Worten Jesu. Ein anderes Zeugnis noch dazu, auch Martin Luther war ja ein großer Bedrängnis. Wir denken ja immer wieder an die wunderbare Reformation, dass wir die Bibel bekommen haben, in der wir lesen können. Aber er war auch ein sehr angefochtener Mann. Er war manchmal so angefochten, dass er keinen Trost finden konnte. Und er ließ sich manchmal von intelligenten Leuten irgendwie einen Rat geben. Aber das befriedigte ihnen alles nicht, was die sagten. Die hatten zwar schöne Worte, ja, schöne Ausführungen, aber es traf nicht sein Herz. Und da sprach er dann mit einem ganz einfachen armen Mönch und sagte, mir geht es so schlecht und was denkst du, was würdest du denn sagen? Und dieser sagte einfach etwas aus dem Glaubensbekenntnis, ich glaube an die Vergebung der Sünden. Mehr hat er nicht gesagt. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Als Luther das hörte, war es für ihn eine liebliche, herrliche Botschaft, die er dort vernahm. Eine Seelenspeise. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Haben wir das noch im Kopf? Simon sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Glaube an die Vergebung der Sünden. Das ist Seelenbalsam. Und Luther nahm das an und er wurde froh dabei. Und es gab auch eine Erinnerung, wir kennen ja alle den Wycliffe. Wycliffe ist ja ein Frühreformator in England gewesen, der im Herzen hatte, dass jeder Mensch eine eigene Bibel haben sollte oder lesen sollte. Deswegen gibt es ja heute diese Wycliffe-Mission, wo Männer und Frauen drin arbeiten, die versuchen, die Bibel in alle Sprachen zu übersetzen. Und dieser Wycliffe, der hatte dann gesagt, ein Satz, den viele schon aufgegriffen haben, der Herr rettet mich gratis. Er rettet mich umsonst. Er beschenkt mich. Ich bin ein Sünder, Herr, geh von mir weg. Gratis beschenke ich dich aus Gnaden. Das ist das Angebot Jesu auch an uns persönlich heute hier. Als Petrus das hörte und die anderen auch, sie brachten ihre Boote ans Land und dann taten sie etwas Revolutionäres aufgrund dieser frohen Botschaft. Sie waren bereit, alles dahin zu geben, wenn sie nur diesen Heiland haben. Sie verließen die Boote und folgten Jesus nach. Sie verließen den Fischfang und folgten Jesus nach. Sie wollten ihn nicht mehr loslassen. Was er für mich getan hat und mir sagt, das ist Leben. Daran will ich mich halten. Die Fische, die kommen bloß in den Bauch. Aber was er sagt, kommt in die Seele und das ist viel wichtiger. Folgten ihm nach. Würden wir gar nicht verstehen. Ne? Stell dir mal vor, du hast ein Bankkonto, hast jetzt 1 Million, wirst jetzt gläubig und sagst, ach, das Bankkonto lasse ich einfach liegen, interessiert mich nicht mehr, ich folge Jesus nach. Dann würden andere sagen, naja, immerhin hättest du das ja nun auch mal für einen guten Zweck noch einsetzen können oder mitnehmen können. Die haben gar nicht mehr daran gedacht. So gut war die Botschaft, die sie hörten von Gott in Jesus. Und auch wir sollen sie so hören. Alles andere ist gegenstandslos, wenn wir Jesus haben. Alles andere nimmt nur den 2., 3., 4., 5. Platz ein, wenn wir Jesus haben. Er ist die Mitte des Lebens. Er ist das Leben selbst. Und sie erfuhren auch etwas nach der Auferstehung Jesu, wieder am See Genezareth, dass wenn man auf das Wort Jesu handelt und ihm gehört, sogar das, was man tut, bleibend ist. Denn da gab es wieder die Aufforderung, als sie nichts gefangen haben am See Genezareth, dass vom Ufer Jesus sagt, werft das Netz zur Rechten, ihr werdet was fangen. Und sie taten das. Und sie machten, heißt es dort im Johannesevangelium, einen großen Fischzug. Und die Netze rissen gar nicht. Obwohl der so groß war, dass wieder die Netze hätten reißen müssen. Nein, was wir als Kinder Gottes, als solche, die Jesus glauben, dann tun, bleibt. Alles andere ist vergänglich und vergeht. Darunter leiden wir Menschen ja. Ja, wir machen Schaffe, Häuslebau und irgendwann kracht es zusammen. Und dann fragen wir uns nachher, ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns so viel Mühe gegeben, hier etwas zu schaffen und nachher geht nichts mehr. Oder in Griechenland, man hat doch extra etwas aufs Konto gelegt. Jetzt ist es nicht mehr wert. Man kriegt es nicht mehr runter. Was wir im Namen Jesu dann tun, das ist ein neues Leben. Das bleibt. Das hat Ewigkeitswert. die Netze zerrissen nicht. Darum sollen und dürfen wir zu Jesus kommen. Unsere Aufgabe ist es, wenn wir Jesus haben, für die Mitmenschen zu beten, dass auch sie diesen Heiland kennenlernen. Ich möchte uns da noch ein Zeugnis einer koreanischen Schwester lesen. Sie ist ja aufgewachsen in Nordkorea. Später war sie dann in Südkorea. Und wir wissen, in Nordkorea geht es sehr heftig zu. Christen werden eingesperrt, werden gefoltert, geschlagen, missbraucht, gedemütigt und dergleichen. Und sie schrieb, ich komme aus einer christlichen Familie, doch lange Zeit wusste ich nicht, dass meine Eltern Christen sind. Diese Frau, die das sagt, sie kniete da am Boden. Neben sich hatte sie eine Karte von Nordkorea, auf die an etwa einem Dutzend Stellen Herzen aufgemalt waren. Sie sagte, dort leiden Tausende und Abertausende in den berüchtigten Strafgefangenenlagern Nordkoreas. Ferner berichtete sie, wie so viele andere christliche Familien waren auch meine Großeltern in den 1950er Jahren in ein entlegenes Dorf verbannt worden. Mein Vater war ein geschickter Handwerker und so konnte unsere Familie überleben. Ihren Glauben hielten meine Eltern jedoch geheim. Als ich 6 Jahre alt war, wachte ich einmal sehr früh auf und bemerkte, dass sie unter der Bettdecke heimlich Radio hörte. Später erfuhr ich, dass dies ein christlicher Sender war. Als 12-Jährige entdeckte ich zufällig ein verborgenes Schrankfach. Darin fand ich ein Buch, öffnete es und begann zu lesen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag über der Tiefe, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Sofort begriff ich, dass meine Entdeckung mir das Leben kosten könnte. Ich ließ das Buch fallen, zitterte am ganzen Körper. Zuerst wagte ich nicht, die Bibel noch einmal zu berühren. Doch dann versteckte ich sie wieder. Musste ich nicht diesen Fund meinem Lehrer und auch der Polizei melden? 15 Tage konnte ich an nichts anderes denken. Gleichzeitig hatte ich so viele Fragen. Wer ist dieser Gott? Oder was? Schließlich fasste ich Mut, fragte mein Vater. Er war sehr überrascht. Doch dann setzte er sich zu mir und begann mir, Gottes Wege zu erklären. Heute lebt diese Koreanerin mit ihrer Familie in Südkorea. Sie sehnt sich den Tag herbei, an dem sie den Menschen ihrer Heimat das Evangelium bringen wird. Von meinem Vater habe ich gelernt, sagt sie, für diese zu beten und zu sagen, Herr, zeige ihnen, dass sie zuerst nach deinem Buch streben sollen. So betet sie jeden Tag vor dieser Landkarte für Nordkorea. Sie hat Jesus kennengelernt und hat jetzt ein Herz für die Verlorenen und Verfolgten und will, dass auch sie zu Jesus kommen. Simon und seine Gefährten verließen alles, um Jesus zu folgen. Er ist der größte Schatz. Er ist der, der alles neu macht. Auch in deinem Leben. Lass ihn zu, lass ihn ein. Schon lange wartet er darauf, dein Leben zu bestimmen. Er will Heiland sein, aber auch Herr. Amen.